Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat geredet. Zumindest gestern, als der NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages zu ihr ins Gefängnis gekommen ist. Mehr dazu hören Sie gleich. Im Osten ist der Plattenbau wieder angesagt, zumindest in den großen Städten, wo Mangel an Wohnraum herrscht. Gleich berichten wir aus Sachsen-Anhalt. Und Erdbeeren und Spargel aus Deutschland sind immer ein bisschen teurer als die Produkte aus Spanien oder Griechenland im Supermarkt. Aber mittlerweile ist der Preisdruck aus dem Ausland so hoch, dass die ersten deutschen Bauern Anbauflächen aufgeben. Bald ist es 10 Jahre her, dass in München der Prozess gegen die Rechtsterroristin Beate Zschäpe begann, die mit ihren beiden Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund lebte. Das Trio mit dem Namen NSU wird beschuldigt, zwischen 2000 und 2007 in ganz Deutschland 9 Menschen mit Migrationshintergrund und eine Polizistin umgebracht zu haben. Zschäpe wurde 2018 verurteilt und sitzt in der JVA Chemnitz ihre lebenslange Haftstrafe ab. Gestern ist der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages nach Chemnitz gereist, um Zschäpe in einer mehrstündigen Sitzung zu befragen. Die bayerischen Abgeordneten wollten Näheres erfahren über die Umstände der 5 Morde, die in Nürnberg und München begangen worden waren. Unser Korrespondent für Bayern ist uns jetzt zugeschaltet, Michael Watzke. Was für Auskünfte haben sich denn die bayerischen Landtagsabgeordneten von Beate Zschäpe erhofft?
Sie hatten vor allem 2 Fragen. Die erste Frage, gab es Helfer oder Helferinnen bei den Mordtaten vor Ort in den Städten München, Nürnberg, Dortmund, Rostock, Kassel? Gab es vielleicht sogar ein Netzwerk von Neonazis vor Ort, ein Netzwerk von Unterstützern, auf das die 2 bzw. 3 Täter dieses Trios zurückgreifen konnten? Das war die eine Frage. Die zweite Frage, und das ist eine Frage, die eigentlich schon immer im Raum steht und die keiner bisher beantworten konnte: Warum gerade die Opfer, die der NSU ausgewählt hat? Warum ermordete das Trio gerade Habil Kilic, einen Gemüsehändler aus München-Ramersdorf? Warum Enver Şimşek, einen Blumenhändler in Nürnberg? Warum Ismail Yasa, einen Imbissbudenbesitzer? Warum Theodoros Bulgarides, einen Einzelhändler aus dem Münchner Westend? Diese Fragen hatten die bayerischen Landtagsabgeordneten und Untersuchungsausschussmitglieder an Beate Zschäpe.
Und haben die Untersuchungsausschussmitglieder denn neue Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Zschäpe gewinnen können?
Nein. Antworten auf diese Fragen haben die Ausschussmitglieder bei diesem Gespräch wohl nicht bekommen oder jedenfalls nicht so, dass sie damit zufrieden gewesen wären. Wir müssen dabei bedenken, wir haben die Informationen über dieses etwa 8-stündige Gespräch zum einen von den Untersuchungsausschussmitgliedern, die bei dem Gespräch waren, zum anderen von Zschäpes Anwalt Matthias Grasel, der sich danach geäußert hat. Sonst haben wir keine Informationen. Bei der Frage nach den Helfern hat Zschäpe wohl nach übereinstimmenden Aussagen Folgendes gesagt: Es habe keine gegeben. Man habe keine Helfer gehabt. Sie habe das wohl auf sich bezogen, sagte nachher Toni Schuberl, der Ausschussvorsitzende. Zschäpe habe also nicht gesagt, dass die beiden anderen Täter möglicherweise doch Helfer gehabt haben könnten. Aber zumindest hat man keine neuen Informationen darüber bekommen. Und bei der Frage nach dem Warum, da sagte Zschäpe, das sei eine zufällige Auswahl gewesen. Die Opfer sollten türkischstämmig sein und die Tatorte sollten so beschaffen sein, dass die Täter leicht flüchten konnten. Erst mit dem Fahrrad, dann später mit dem Wohnmobil. Das sei bei der Auswahl der Opfer wichtig gewesen, so hat es Zschäpe dargestellt. Es gab viele Details, die vorher noch in dem Prozess und auch bei anderen Stellen noch nicht so besprochen wurden, sogar teilweise neu waren. Etwa, dass Beate Zschäpe gesagt habe, man habe in dem Wohnmobil auch Kinderspielzeug gehabt, um bei einer Durchsuchung die Polizei ablenken zu können. Und Zschäpe hat auch gesagt, dass sie sich gewundert hat, dass die Polizei ihnen nicht auf die Schliche kam, dass die Polizei von den Dönermorden sprach, dass die Polizei Hinweise nicht ernst nahmen, dass die Beamten bei einer Durchsuchung der Wohnung des Trios ganz am Anfang nicht auch die Garage durchsuchten, obwohl die im Durchsuchungsbeschluss verzeichnet war. All diese Einzelheiten haben die Ausschussmitglieder erfahren, aber das große Ganze und Antworten bei den großen Fragen, die gab es nicht.
Also ein paar neue Details, keine Erkenntnisse zu einem weiteren Netzwerk des Trios. Was bedeutet das für die weitere Arbeit des Bayerischen NSU-Untersuchungsausschusses?
Tja, dass es wenig neue Erkenntnisse gab. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich geführt habe mit dem Ausschussvorsitzenden Toni Schuberl vor dem Beginn des Untersuchungsausschusses, als er gesagt hat, er fürchtet sich davor, dass dieser Untersuchungsausschuss wieder nur wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Und tatsächlich muss man sagen, nach 30 Sitzungen ist es so gekommen. Die entscheidenden, die großen Fragen, da ist der Ausschuss leider vor eine Wand gelaufen. Wenn er dann im Juni seinen Abschlussbericht verkünden oder veröffentlichen wird, dann wird es zum Beispiel zum Mordfall Halit Yozgat aus Kassel keine neuen Antworten geben. Der 21-jährige Yozgat wurde in seinem Internetcafé erschossen von den NSU-Tätern. Und während der Tat saß Andreas Temme im Internetcafé, ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen. Er hat sich nach der Tat in mehrere Widersprüche verstrickt darüber, was er wusste, was er am Tatort mitbekommen hatte, auch über die Telefongespräche, die er unmittelbar vor und nach der Tat geführt hatte. Andreas Temme war auch im NSU-Prozess mehrmals als Zeuge geladen, aber die Richter sind ebenso wenig weitergekommen wie jetzt der Untersuchungsausschuss. Und das ist tatsächlich traurig, denn das sind offene Fragen, die möglicherweise nie eine Antwort finden werden.
In mehreren Berichten über diese Befragung von gestern wird aber hervorgehoben, dass Beate Zschäpe zum ersten Mal direkt und selbst auf eine Befragung geantwortet hat. Also nicht durch ihren Anwalt. Und während des Gerichtsprozesses hat sie ja die ganze Zeit geschwiegen und dass sie eine Mitschuld an den Taten eingeräumt hat. Wie schätzen Sie denn das ein, dass sie sich so erstmals geäußert hat?
Tatsächlich hat sie wohl nach Angaben ihres Anwaltes gesagt, es wäre so, als hätte sie selbst abgedrückt, obwohl sie bei den Taten nicht dabei war. Und wenn sie etwas dagegen getan hätte, dann wären die Menschen auch nicht gestorben. Das ist richtig. Aber ob das nun Reue ist, das ist schwer zu sagen. Schließlich hat es auch Aussagen von Beate Zschäpe gegenüber Ermittlungsbeamten gegeben. Und nur im Prozess hat sie selber nicht gesprochen. Also ob da jetzt schon eine Wende ist und ob Beate Zschäpe versucht, möglicherweise ein anderes Bild auch darzustellen, weil sie weiß, dass sie nur dann möglicherweise irgendwann aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Das ist zweifelhaft. Ich würde diesen Berichten über eine neue Beate Zschäpe nicht zu viel Glauben schenken.
Dankeschön. Aus Bayern war das unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Wohnraum ist knapp in deutschen Städten. Das Einfamilienhaus in Zeiten galoppierender Baupreise für viele Menschen unerschwinglich geworden. Dabei ist speziell in Ostdeutschland günstiger Wohnraum vorhanden, nämlich Plattenbauten. Kurz nach der Wende waren sie noch als Betonmonstren verrufen. Viele wurden und werden auch noch abgerissen. Doch heute in Zeiten des Wohnraummangels betrachtet man die gute alte Platte ein bisschen anders. Zumindest in den größeren Städten, in die immer mehr Menschen ziehen. Doch damit die alten DDR-Bauten für Neubewohner attraktiv sind, müssen die Wohnungsgesellschaften Geld für die Modernisierung in die Hand nehmen. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtet.
Zwei Plattenbauten im Magdeburger Norden. An einem ist die Balkonfarbe schon etwas verblichen. Daneben ein frisch sanierter Zehngeschosser in Grau-Türkis. An der Seite ein Graffiti in Form eines Baums, der durch einen Spalt im Beton bis in die 10. Etage wächst und gedeiht. Hier investiert die MWG, Sachsen-Anhalts größte Wohnungsgenossenschaft, in den Umbau eines 45 Jahre alten Plattenbaus. Katja Dröge, 33 Jahre alt, lebt noch in dem Wohnblock mit der verblichenen Balkonfarbe, möchte aber, sobald die Sanierung nebenan durch ist, mit ihren 4 Kindern umziehen, wenn es denn klappt.
Ich habe zu erfahren gekriegt, dass einige schon Absagen gekriegt haben, weil sie zu viele Interessenten haben für die Wohnungen.
Können Sie sich das erklären?
Das ist verständlich, weil 117 Quadratmeter für noch nicht mal 1.010 Euro Warmmiete, was will man da mehr haben als in einer Fünfraumwohnung? Und Fünfraumwohnungen sind halt schon schwer zu kriegen hier in Magdeburg und allgemein auch dadurch, dass sie jetzt hier komplett kernsaniert worden sind, halt das alles, das ist verständlich.
Noch ist der Plattenbau mit dem Betonbaumgraffiti eine Baustelle, zumindest 2 Eingänge davon. Die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft nimmt 6,5 Millionen Euro in die Hand, um die Grundrisse neu zu ziehen. Thomas Fischbeck, MWG-Vorstandssprecher, stapft in die 7. Etage. Die Wände noch unverputzt, Zementsäcke liegen auf dem Boden.
Früher waren hier nur 2- und 3-Raumwohnungen drin. Jetzt haben wir wenig 2 und 3 und ganz viel 4- und 5-Raumwohnungen. Man kann mit diesen Plattenbauten ganz viel machen. Also man hat viele Möglichkeiten. Und hier haben wir eben jetzt einen Zehngeschosser, der ist so noch nicht umgebaut worden. Das ist also ein Novum an dieser Stelle auch.
Im Herbst soll der Umbau abgeschlossen sein. Fischbeck rechnet mit einer Vollvermietung bis Ende des Jahres. Das Konzept für den Zehngeschosser, alt und jung zusammenzubringen. Ebenerdiger Aufzug, breite Türen. Die untere Etage soll nicht vermietet werden, sondern ein Gemeinschaftsraum werden. Mit Spielbereich für Kinder, Abstellräumen und Hausmeister vor Ort.
Also das sind auch so Ideen, die sind schon ganz alt. Die sind auch schon aus den 70er und 80er Jahren. Also als diese Häuser hier mal errichtet wurden, da haben sich viele Mitglieder im Keller quasi getroffen, um einfach auch zu kommunizieren. Und ich glaube, das fehlt heute in der Gesellschaft auch so ein bisschen. Und da wollen wir hier so ein Angebot schaffen. Das hat es so noch nicht gegeben im Matur.
Jung und alt zusammenzubringen, kann das funktionieren? Auf der Straße vor dem Plattenbau trifft man überwiegend Rentner. Zufrieden mit der Wohnsituation, teilweise auch so etwas wie Plattenstolz. Aber die Aussicht auf mehr Familien im Wohnblock wird nicht gerade mit Freude aufgenommen.
Wissen Sie, Plattenbau, das ist immer so ein Wort, Plattenbau, so negativ. Das sind ganz normale Wohnungen.
Die Türen sind verbreitert schon, da könnte ich auch mit Rollstuhl reinfahren. Dann der ebenerdige Fahrstuhl und gute Verkehrsanbindung, man kann zufrieden sein.
Und wenn die MWG jetzt sagt, wir machen neue Grundrisse und 4- bis 5-Raum-Wohnungen für mehr Familien, dann ist das etwas, was Sie gut finden?
Ist zu befürchten, dass dort Familien einziehen, die nicht unser Niveau haben. Das haben wir ja in anderen Stadtteilen auch.
Was meinen Sie mit nicht unser Niveau?
No, kinderreich, arbeitslos. Ich will mal so sagen, die Ausländer haben andere Auffassungen zum Leben, zur Sauberkeit. Und es ist nicht unser Niveau, nicht?
Die Befürchtung, dass der kernsanierte Häuserblock komplett an Ausländer vermietet würde, fällt in den Gesprächen mehrfach. Thomas Fischbeck, Vorstandssprecher der MWG, schreibt hinterher auf Nachfrage, dass er das zum ersten Mal hört. Die Ausländerquote am Gesamtbestand der Genossenschaftswohnungen beträgt 5%. Überwiegend syrische und ukrainische Familien. Auch um Integration zu ermöglichen, sei eine ausschließliche Vermietung an Ausländer nicht geplant. Der Konflikt zeigt, der sanierte Plattenbau ist zwar günstig und attraktiv, aber reibungslos läuft es trotzdem nicht. Das Durchschnittsalter der Mitglieder der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft 60 Jahre. Alt und jung im Plattenbau auf wenig Platz zusammenzubringen, wird viel Kommunikation erfordern. Die alten Platten einfach abreißen und neu bauen sei keine Option, sagt Thomas Fischbeck von der MWG.
Jetzt haben wir eine Phase, wo eben der Neubau sehr teuer ist. Da schwenken wir stärker in die Bestände rein und versuchen solche Modelle hier.
Das lässt sich auch an den Gesamtzahlen der letzten 20 Jahre ablesen. War das Verhältnis Abriss versus Sanierung in Magdeburg bis 2010 noch etwa 1:1, so hat sich das in den letzten 10 Jahren gedreht. Es wurde 5-mal so viel Geld in Häusersanierung gesteckt wie in Abriss.
In diesem Jahr hat es wetterbedingt ja ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie doch da. Die Spargel- und die Erdbeerzeit. Mit dem Saisongemüse und Obst kommen auch Saisonarbeiter nach Deutschland, die bei der Ernte helfen. Knochenharte Arbeit, sehr oft für wenig Geld. Um Ausbeutung bei der Beschäftigung von Saisonkräften, die meist aus dem Ausland zu uns kommen, vorzubeugen, gilt auch für Erntehelfer der Mindestlohn von 12 € pro Stunde. Wobei der Mindestlohn für die Landwirte, also für die Arbeitgeber, durchaus ein Problem darstellt. Denn Erdbeeren oder Spargel aus dem Ausland können im Supermarkt viel billiger verkauft werden. Viele deutsche Bauern haben deshalb bereits ihre Anbauflächen reduziert. Das Geschäft lohnt sich für sie einfach nicht mehr. Landeskorrespondent Christoph Richter war in Brandenburg bei den Gemüse- und Obstbauern unterwegs.
Also wir müssen bei Hitzetagen 4 bis 5 Mal am Tag bewässern. Das macht jetzt die Bewässerungsanlage nicht automatisch, sondern da muss man mal hin, da muss man mal schauen, ist noch genug Restfeucht in den Kästen.
Erklärt Erdbeerbauer Matthias Jahnke aus Pilgram. Das liegt 20 Kilometer westlich von Frankfurt an der Oder. Seit 2016 baut er in der Nähe der polnischen Grenze Erdbeeren auf sogenannten Stellagen, Hochbeeten, an. Für die Pflücker ideal, weil sie so keine Rückenschmerzen bekommen. Der Erdbeeranbau sei wegen der Arbeitsintensität ein mühseliges Geschäft, ergänzt der 36-jährige Gärtner Christoph Rehn vom Bio-Obsthof in Schöneiche am Rand des Spreewalds.
Die Lage im deutschen Gartenbau, die ist nicht gerade sehr berauschend und auch deutschlandweit nicht. Denn wir haben das Problem mit den Mindestlöhnen.
So Biolandwirt Frehn, zugleich der Sprecher der Fachgruppe Obst beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg. In Spanien zahlten Erdbeeranbaubetriebe den Mitarbeitern 6 Euro Mindestlohn. Noch krasser sei es in Übersee. In Peru beispielsweise zahle man 1 Euro. Dagegen hätte man hierzulande keine Chance. Christoph Rehn fordert daher zumindest eine Angleichung des Mindestlohns innerhalb Europas, obwohl er davon ausgeht, dass es in naher Zukunft nicht dazu kommen wird.
Also meine Prognose ist, wenn der Mindestlohn weiter steigt, werden die arbeitsintensiven Kulturen im Gartenbau, sei es die Erdbeere, sei es der Spargel, sei es aber auch die Einlegegurke, die werden in Deutschland massivst weniger werden und dann wird mehr aus dem EU-Ausland kommen.
Landesweit werden in Brandenburg auf rund 220 Hektar Erdbeeren geerntet. Noch, sagt Frehn. Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Anbaufläche deutlich verkleinert. 42% weniger Anbaufläche gebe es genau, erzählt Landwirt Frehn. Tendenz weiter fallend. Umso stärker drängt auch in diesem Jahr die Konkurrenz aus dem Ausland auf den deutschen Markt. Und die macht vielen Obstbauern zu schaffen. Der relativ hohe Mindestlohn in Deutschland ist ein Faktor. Der andere, die meist höheren Standards im Pflanzenbau. So sei die Pestizidbelastung bei spanischen Erdbeeren oft höher als bei deutschen, berichtet der brandenburgische Bio-Obstbauer Christoph Rehn. Ein weiterer, durchaus problematischer Aspekt seien die langen Transportwege bei Erdbeeren aus Südeuropa oder Übersee.
Wir unterhalten uns immer über CO2-Abdrücke. Und ich glaube, der CO2-Abdruck von so einer Erdbeere aus Spanien zum Beispiel, der ist deutlich größer als die deutschen Erdbeeren.
Für ihn lohne sich das Geschäftsmodell Erdbeeren nicht, weshalb er von Anfang an auf den Anbau verzichtet habe, sagt Frehn. Er habe sich in seinem Betrieb unter anderem auf Johannisbeeren, Stachelbeeren, Sanddorn und Aronia spezialisiert. Frehn ist seit 11 Jahren im Unternehmen, das sein Vater 1998 gegründet hat. Der war ein Schuldirektor aus Krefeld, der Lust auf was Neues hatte und in den Osten gegangen ist, um Landwirtschaft zu betreiben. Der Betrieb habe heute 30 festangestellte Mitarbeiter und beschäftigt im Laufe eines Jahres bis zu 900 Saisonfachkräfte. Die meisten kämen aus Rumänien und Polen.
Sag, das wohne ich bei Straße.
Wie, Sie sprechen Polnisch oder was?
Rumänisch auch, fließend.
Ortswechsel. Zu Besuch beim Spargelbauer Jürgen Jakobs in Belitz am Südrand von Potsdam, dem größten Spargelanbaugebiet in Brandenburg. Jakobs baut neben Spargel auch noch Heidelbeeren an. Auch er müsse wegen des Kostendrucks durch den Mindestlohn Anbauflächen reduzieren, sagt er.
Wir sind durch ausländische Billiganbieter in Regalen, in Supermärkten verdrängt worden. Und wir können damit auch nicht mithalten, dass wir dort halt Produkte sehen, dass 500 Gramm Spargel, sagen wir, für 1,99 verscherbelt werden. Das schaffen wir nicht. Wir haben Produktionskosten von 5, 6 Euro das Kilo. Das heißt, im Handel muss der Spargel auch 7, 8 Euro das Kilo kosten. Ansonsten können wir nicht kostenrelevant produzieren.
Derzeit bewirtschaftet er mit 1500 Hektar bereits ein Viertel weniger als vor 2 Jahren, rechnet Spargelbauer Jakobs vor. Schlimmstenfalls müsse er noch weiter runtergehen. Sein Appell, auch um die Existenz brandenburgischer Gemüse- und Obstbauern zu retten, Gemüse und Obst möglichst beim regionalen Anbieter zu kaufen. Obstbauer Christoph Rehn aus dem Spreewald nickt bei dem Gedanken mit dem Kopf.
Also der Verbraucher soll selber entscheiden, was er essen möchte, das kann man ihm nicht vorschreiben. Auch meine Empfehlung geht dazu, kauft deutsche Sachen.
Das solle keinesfalls nationalistisch klingen, schiebt Frehn noch hinterher. Es gehe letztlich einfach und allein um die Existenz vieler Landwirte und Obstbauern vor Ort.
Deutsche Obstbauern unter Druck, Christoph Richter berichtete aus Brandenburg. Heute ist Tag der Vielfalt, Diversity Day, und bei Campus und Karriere fragen die Kolleginnen gleich, wie divers die deutsche Arbeitswelt ist. Mein Name ist Ute Reckers, ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören.